Hallo, ich bin der Uwe. Ja, und ich gehöre auch mit zu dem Leitungsteam hier der Jesusgemeinde. Und ich bin nicht allzu oft hier, weil ich in dieser Standortgemeinde in Dipsville bin. In der wunderbaren Standortgemeinde. Und dort ist Dips rockt, kann man bloß immer sagen. Also dort ist was los. Und ich bin da sehr gern hier, aber ich bin auch gern hier in Dresden natürlich. Und habe heute die Ehre, die letzte Predigt der Gnadenreihe zu halten. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Gnade, feststehen in der Gnade, Lektion aus dem ersten Petrusbrief. Und Gnade ist in dem ersten Petrusbrief unheimlich viel zu lesen. Allein in den 5 Kapiteln nur das Wort Gnade 11-mal. Und dann gibt es gnädig und solche Abwandlungen noch und so weiter. Zum Beispiel jetzt hier, das ist der letzte, also das sind die Grüße, die letzten Grüße, der vorletzte Vers. Der Gott aller Gnade aber, selbst da schreibt es der Petrus, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Bis zum Ende geht es dort um Gnade. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die mich eigentlich immer wieder begleitet. Das ist so eine Spiegelbibelstelle, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Also die man sich so aufschreiben könnte und an den Spiegel klebt. Und wenn früh, wenn ihr so vorm Spiegel steht und der Wiedererkennungswert setzt ein, dass ihr sagt, das bin ich ja, der hier reinguckt und rausguckt, nach dem Aufstehen früh, dann liest man das. Und das ist Johannes 1, 16 und 17. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und ich möchte heute generell etwas über Gnade nachdenken. Wissen wir wirklich, was es bedeutet, wenn wir über Gnade reden oder wenn wir über Gnade nachdenken? Und ich möchte Gnade jetzt vielleicht aus einem ungewohnten Blickwinkel betrachten und am Ende doch die Größe Gottes darstellen. Und meine Predigt habe ich genannt, Gnade ist ein Skandal. Gnade ist ein Skandal. Gnade ist das, was wir also so als Nachfolger Christi, was uns da von anderen Menschen unterscheiden sollte. Ich habe einen ganz wunderbaren Vers gefunden von Gordon MacDonald. Das ist ja so der in dem Willow-Krieg, also ist nicht der MacDonald, sondern der vom Willow-Krieg dabei ist, dass er sagt, die Welt kann fast alles wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen, um Arme zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten. Mike Iaconelli hat ein Buch geschrieben, in Deutsch heißt das Gnade ist mehr als ein Wort. Und er schreibt da drin, ich habe mich von der Gemeinde entfernt, weil ich so wenig Gnade dort gefunden habe. Und nach einiger Zeit bin ich wieder in die Gemeinde zurückgegangen, weil ich in der Welt überhaupt keine Gnade gefunden habe. Da hat ihm also das bisschen wenigstens gereicht. Und ich wünschte mir, dass wir natürlich Gemeinden sind, wo sich Christen treffen, unsere Orte, Hauskreise, wo diese Gnade gefunden wird, mehr und mehr und mehr. Wo Menschen angezogen werden von dieser Gnade. Wo Sünder angezogen werden und wir gehören ja alle dazu. Ich wünsche mir wenn wir so eine Gemeinde wären, das wäre ganz wunderbar. Und wir verwenden das Wort Gnade oft und wissen wir wirklich, was Gnade ist? Haben wir Gnade wirklich verstanden? Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, und deswegen ist das Gnade ein Skandal, ist von ihm, er hat gesagt, Gottes Gnade ist eine skandalöse Gnade. Menschlich gesehen eine skandalöse Gnade. Gnade ist nämlich nicht logisch, Gnade ist auch nicht vernünftig und Gnade ist menschlich gesehen ungerecht. Darum kämpfen wir vielleicht manchmal als Menschen mit der Gnade. Vor allem immer, wenn es um andere geht. Wenn man die Bibel liest, dann stellt man fest, dass Gott mit Menschen zusammenarbeitet, die wir vielleicht nicht unbedingt ausgewählt hätten. Also er sucht sich Jakob den Lügner. Esau wäre mir lieber gewesen. Esau war so der Outdoor-Man, der also gejagt hat, was ein Mann gemacht hat, der sich um die Familie gekümmert hat, der Essen herangeschafft hat. Das macht eigentlich ein Mann in der damaligen Zeit. Der Jakob ist mit Mami zusammen und kocht Linsensüppchen. Das macht eigentlich ein Mann damals nicht. Dann zieht er seinen Bruder Esau, der natürlich hungrig nach 3 Tagen Jagd und nichts zu essen kommt, zieht er über den Tisch mit einem Linsensüppchen. Dann zieht er seinen Vater noch über den Tisch, um das Erstgeburtsrecht zu bekommen. Ist doch komisch. König David war vielleicht ein ganz sympathischer Kerl gewesen, aber wenn man so sein Leben anschaut, hat er im 1. Samuel 21 vorgegeben, geistesgestört zu sein. Dann hatte er Affären, er war ein Mann des Krieges. Ich weiß nicht, ob wir König David ins Ältestenteam berufen hätten. In der Ahnenreihe von Jesus ist Rahab, das ist eine Hure gewesen. Ebenfalls in der Ahnenreihe ist Tamar. Sie verkleidet sich als Hure, verführt ihren Schwiegervater und bekommt ein Kind von ihm. Also wenn man sich das anschaut, das ist ein Skandal, mit welchen Leuten Gott zusammenarbeitet und immer noch zusammenarbeitet. Jesus erzählt oftmals Geschichten, wenn er gefragt wird, wie ist der Vater im Himmel, was ist sein Charakter. Und diese Geschichten sind nette Geschichten, aber sie sind, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, zum Teil auch unlogisch. Zum Beispiel das verlorene Schaf. Das ist ja Lukas 15, das ist ja das Kapitel, wo alles verloren ist. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Und da hat ein Schäfer, ein Hirte, hat 100 Schafe und die grasen da irgendwo rum. Und dann ist ein komisches, vielleicht blödes Schaf, was die Herde verlässt. Und wir lesen das ganz normal, als wenn das ganz normal ist, dass der Hirte die 99 liegen lässt und das eine sucht, bis er es gefunden hat. Das hört sich ja gut an, aber das macht ein Schäfer nicht. Er lässt doch nicht die 99 Schafe allein. Da können Wölfe kommen, da können andere Raubtiere kommen, die Schafe reißen, da können Gefahren drohen. Das macht doch ein Hirte nicht. Wegen dem einen komischen. Aber Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, wie der Vater im Himmel ist, so ist er. Ist ja ganz nett. Aber es ist komisch. Versteht ihr, was ich meine? Das ist unlogisch. Oder zum Beispiel Matthäus Kapitel 20. Ich lese mal vor, ab Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel, erzählt wieder Jesus, ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag über eingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die 3. Stunde ausging, das ist also ungefähr früh um 9, um 6 geht das los, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber ging hin. Wieder aber ging er hinaus um die 6. und 9. Stunde, also um 12 und um 15 Uhr, und macht es ebenso. Als er aber um die 11. Stunde hinausging, also es ist ungefähr 17 Uhr, fand der andere stehend und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die 11. Stunde eingestellten kamen, empfingen sie einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, wurden sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben 1 Stunde gearbeitet, also bis um 6, bis 18 Uhr, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die ganze Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber dem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit den Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge so böse, weil ich gütig bin? Ja, wenn man das so liest, klingt das ja ganz nett. Aber würde das bei uns funktionieren, in unserer Gesellschaft? Ich meine, wir haben hier auch Arbeitgeber. Was würde das passieren? Würde das funktionieren? Also da hast du einen Arbeiter, der kommt früh um 7 und bis 16 Uhr ist Dienstzeit und er jeden Tag arbeitet er durch und dann kommt so einer um 3 reingedreht. Und um 4 sagt er, schönen Feierabend. Und kriegt am Ende dasselbe Geld wie der Erste. Würde das funktionieren? Ich meine, das klingt ja alles so nett. Das ist doch ungerecht, oder? Ist doch ungerecht. Diese Vorgehensweise ist ungerecht. Was war denn die Ungerechtigkeit? Die war ja nicht, dass er den einen Denar an jeden zahlte, sondern dass der Erste sagte, das ist aber ungerecht. Du machst die, die nur eine Stunde arbeiten, uns gleich, die wir in der Hitze des Tages arbeiten mussten. Ist doch ungerecht. Die arbeiten bloß eine Stunde und kriegen dasselbe Geld. Das passt ja nicht in unser Denken, oder? Ist es nicht so, dass wir auch manchmal sagen, also was für die Fußballspieler an Geld kriegen, ist doch ungerecht. Ich will nicht sagen verdienen, sondern Geld kriegen. Ist es nicht ungerecht, dass die Manager in Firmen, und gestern in der Bild-Zeitung, wenn ich das gelesen habe, die Bank, also ich habe es beim Bäcker gesehen, die Banken, die machen so einen Quatsch und kriegen Millionen Abfindungen, die Manager. Oder wenn ich an den Flughafen in Berlin denke, immer wieder, die machen so einen Blödsinn und wir kriegen große Gehälter und Abfindungen. Das ist doch ungerecht, oder? Und es gibt noch mehr solche Geschichten. Der verlorene Sohn. Der Sohn, ein jüdischer Sohn, und wenn man das mit jüdischen Ohren hört, das ist, also ich finde diese Geschichte wunderbar, weil Jesus eine Dramaturgie auf die Spitze treibt dort. Das ist fantastisch. Ein jüdischer Sohn sagt zu seinem Vater, gib mir das Erbe, mein Erbteil. Das macht ein Jude nicht. Bei uns ist das vielleicht so manchmal so üblich, dass die Oma sagt, ach, ich gebe dir mal schon das Erbe, das sehe ich, was du daraus machst. Das mag ja sein, dass es bei uns so ist in der Gesellschaft. Aber ein Jude denkt, wenn er zu seinem Vater zu Lebzeiten geht und sagt, gib mir das Erbe, dann sagt er indirekt, Vater, du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Und der Vater gibt ihm auch noch das Erbe. Und dann geht er raus, wir kennen die Geschichte, er verprasst alles. Und jetzt kommt die Dramaturgie. Er endet bei den Schweinen. Und wenn ihr wisst, was das Schwein im jüdischen Denken ist, das ist das unreinste Tier. Und dieser jüdische Mann landet beim unreinsten Tier in dem Stall und möchte gern den Speiseplan des Schweines haben und kriegt es nicht. Und nicht, dass er sich bekehrt, sondern er sagt, da habe ich es doch bei dem Vater viel, viel einfacher. Da will ich lieber der Tagelöhner sein. Und dann tut sich so ein frommer Spruch zurecht. Legen, ich habe vor dir gesündigt und vor dem Himmel und ich will dein Tagelöhner sein. Und der Vater schaut ständig aus und die Leute werden gesagt, hey, du bist für den gestorben. Du bist für den gestorben, für den jungen Mann. Das ist nicht mal dein Sohn. Wenn der zurückkommt, das Gesetz sagt eindeutig, der muss gesteinigt werden. Und der Vater sieht da hinten im Mädel, sagt, das ist mein Sohn. Und rennt ihm entgegen. Übrigens die einzigste Stelle in der Bibel, wo Gott rennt. Und man muss sich ja überlegen, er hat ja hier ein Gewand an, das ist keine Jeans, und so ein Gürtel. Da zieht er das Gewand und rennt ihm entgegen und küsst ihn. Aber nach was stinkt denn der Sohn? Ich kann nicht in der Bibel lesen, dass er geduscht hat vorher oder eine Kosmetikbehandlung gekriegt hat. Der stinkt nach dem unreinsten Tier, was es überhaupt gibt. Er stinkt am unreinsten im jüdischen Denken. Und der Vater küsst ihn von oben bis unten und ist verliebt und gibt ihm das Gewand und dann wird die dicke Bertha geschlachtet, also das Mästkalb, was dann immer für den Winter und so, und eigentlich gemästet wird für schlechte Zeiten und für den Winter gemästet wird. Und er gibt ihm einen Ring an. Und dieser Ring bedeutet, du bist jetzt nicht nur der Tagelöhner, ich setze dich wieder ein als Sohn und Erbe. Na, aber der hat das Erbe doch schon gekriegt. Das ist dem Vorderwurst. Er setzt ihn wieder ein als Erbe, diesen nach Schwein stinkenden Sohn. Und der Ältere ist auf dem Feld und sagt, was ist denn das für ein Gedöbse dort zu Hause? Und dann sagen die Nächte, die dicke Bertha ist geschlachtet, weil dein Bruder ist wiedergekommen. Und er sagt, was? Ich arbeite den ganzen Tag, jede Stunde, über Jahre und für mich ist noch niemals die dicke Bertha geschlachtet worden. Und jetzt kommt der verprasst das mit irgendwelchen zwielichten Gestalten, das ganze Geld, das Erbe. Er sagt auch noch zu deinem Vater, du bist für mich gestorben. Das kriegt ja die dicke Bertha. Und noch das Erbe. Und da hat natürlich der ältere Sohn, Angst um sein Erbe, weil es ist ja so von der Erbfolge, der älteste Sohn kriegt immer den Hof, das steht fest. Das gehört nicht zum Erbe, der Hof. Und dann wird das Erbe geteilt, also wenn man drei Söhne hat, also eine Tochter kriegt nicht, die drei Söhne, dann wird das in vier geteilt. Und der erste Sohn kriegt immer das Doppelte von den anderen, weil das ist das Erstgeburtsrecht. Und er kriegt den Hof, der ältere Sohn. Das gehört gar nicht zum Erbe im Denken. Aber nun kriegt der zweite Sohn ja schon das Doppelte. Vorher und jetzt nachher. Der hat natürlich Angst. Aber das ist doch ungerecht. Aber was wir natürlich lernen, und das ist das Wesentliche an dieser Sache, Gnade hat nichts mit Belohnung oder Verdienst zu tun. Gnade kannst du dir nicht erwerben. Du kannst dir das nicht erwerben, wenn du schön brav bist oder wenn du schön tüchtig bist. Du kannst dir das nicht erwerben, wenn du schön viel betest und möglichst laut. Und wenn du viel in der Gemeinde arbeitest und wenn du jeden Sonntag hier erscheinst, alles sinnlos, wenn es um Gnade geht. Du kannst dir das nicht verdienen. Gnade hat eine einzigste Voraussetzung. Sie darf nicht verdient sein. Alles, was du dir verdienst, ist Lohn, Verdienst, aber keine Gnade. Natürlich ist es schön, wenn du viel betest. Natürlich ist es schön, wenn du tüchtig bist und brav bist und hier in die Gemeinde bist und mitarbeitest. Natürlich. Aber das ist die Reflexion von dieser Gnade, die du empfangen hast. Aber mach es nicht, um Gnade zu erlangen. Sinnlos. Sinnlos. Du kannst es nur empfangen, ob du ein treusorgender Vater bist oder nicht. Ob du eine treusorgende Mutter bist oder nicht. Du kannst es nur geschenkt bekommen. Ich habe mich Mitte der 80er Jahre bekehrt, hier zu DDR-Zeiten war das. Und dann als die Wende war die deutsche Zeltmission, ich weiß nicht, ob ihr das kennt noch, viel hier unterwegs. Und da war ich öfter zu solchen Evangelisationen. Und da hatte ich einen Pfarrer, den ich sehr gemocht habe. Und wenn er auf der Rednerliste stand, bin ich fast immer hingefahren. Friedrich Maisinger. Er ist jetzt über 80. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und dieser Friedrich Maisinger war ein Freund von dem Uwe Holmer. Ältere von euch werden das kennen, Uwe Holmer. Das ist dieser Mann, der die Hoffnungsthaler Anstalt in Lobetal geleitet hat. 89. Und das ist dieser Mann, der das Ehepaar Honecker, als der Honecker aus dem Gefängniskrankenhaus entlassen worden ist und quasi obdachlos war, hat er ihn aufgenommen im Oberstübchen, in den zwei Zimmern. Erich und Margot Honecker aufgenommen. Obwohl er selber drunter gelitten hat unter dem Regime, obwohl eine seiner Tochter, er hat 11 Kinder, eine Tochter nicht studieren durfte, weil sie Christ ist, hat er quasi diese Leute aufgenommen. Und der Friedrich Maisinger geht seinen Freund Uwe Holmer besuchen, das hat er uns erzählt, und sagt, er hat mit dem Honecker gesprochen, er wollte quasi den Honecker bekehren. So. Und er sagt wortwörtlich, der Honecker, der ist verbohrt bis auf die Bodenbretter mit seiner sozialistischen, kommunistischen Ideologie. Da war kein Rankommen. Er sagt aber, wenn er sich bekehrt noch oder bekehrt hätte, er wäre mit euch im Himmel. Boah, dachte ich, mit Honecker, ui. Und wisst ihr was, ich weiß noch genau, das war also vor über 25 Jahren, ich war ein junger Mann, Anfang 30, ich hatte überlegt, was ist denn mit dem Hitler? Was wäre denn, der Hitler hätte sich bekehrt? Der für über 20 Millionen Tote hauptverantwortlich ist, der den Holocaust, über 6 Millionen Juden, der grässliche Sachen gemacht hat. Wenn der sich bekehrt, ist er mit mir im Himmel. Boah, das übersteigt meine Vorstellungskraft, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das dann für mich noch im Himmel ist. Aber natürlich, rein vom Kopf her, weiß ich das. Und dann hat er vielleicht eine Wohnung neben mir und ich steige, gehe mal raus und dann kommt der Hitler mir entgegen. Ich bin froh, dass er sich nicht bekehrt hat. Aber das ist natürlich auch Quatsch, ne? Aber das übersteigt völlig meine Vorstellungskraft. Aber es ist so. Als Empfänger der Gnade stehen wir letztendlich, und auch ich, alle gleich da. Und das ist das, was uns Menschen und mich jetzt in dem Fall total irritiert. Das passt nicht in meinen Gerechtigkeitssinn, aber Gnade ist deswegen menschlich gesehen ungerecht. Wisst ihr, was ich meine? Ungerecht. Also, außer wenn es um mich geht. Aber da steht Hitler, Honecker und der Uwe Dietrich daneben, vom Kreuz. ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich habe es lange gesucht, ich habe es gefunden. Das gefällt mir ganz gut. Das Kreuz ist der große Gleichmacher. Vor dem Kreuz stehen wir alle gleich da. Du kannst dir die Gnade nicht verdienen. Nicht mit einem Werk, nicht mit keiner Treue, mit gar nichts. Und wenn Gott dir und mir einen gerechten Lohn austeilen würde, dann sähe es für uns alle sehr dunkel aus. Egal wie du lebst. Römer 6, Vers 23. Das geht nicht, mein Ding hier. Peter, die nächste Folie, ja. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also Sünde bezahlt ja einen Lohn und der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, die Sünde bezahlt dir einen Lohn, den du verdient hast. Das ist gerecht, menschlich gesehen. Aber Gott ist menschlich gesehen ungerecht. Denn er gibt dir ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Und zwar das ewige Leben in Christus Jesus. Für den gerechten Lohn ist menschlich gesehen die Sünde verantwortlich. Für das unverdiente Geschenk ist Gott, Jesus Christus, zuständig. Und wenn wir diesen Unterschied zwischen Lohn und Geschenk verstehen, verstehen wir den Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Religion hat Menschen von jeher unterdrückt und ausgebeutet. Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk, und da gebe ich ihm recht. Religion ist Opium fürs Volk. Und wisst ihr warum? Weil in der Religion geht es immer um Leistung. Da geht es immer dafür, was bekomme ich. Da geht es immer um Leistung und Lohn. In der Religion wird ganz genau gerechnet und am Ende wird abgerechnet. Aber Gott rechnet nicht ab. Gott schenkt dir Gnade. Schaut man zum Beispiel in den Islam, dort ist das Wort Gnade auch vorhanden. Die kennen das Wort Gnade, aber sie kennen das Konzept Gnade nicht. Dort geht es nämlich möglichst darum, möglichst musst du im Leben viele gute Werke tun. Da musst du dich anstrengen. Bei den schlechten und bei den falschen Werken brauchst du dich ja nicht anstrengen, das geht ja automatisch, aber mit gutem Werk. Und dann am Ende ist es die große Waage im Islam. Und dann, wenn deine guten Taten schwerer wiegen wie die schlechten, hast du gute Karten. Das ist klasse. Wenn deine guten Taten und schlechten gleich sind, dann hast du eigentlich auch noch gute Karten, denn so sagt der Koran, Allah ist ja barmherzig. Wenn deine schlechten Taten etwas mehr wiegen wie die guten, dann könntest du vielleicht noch Glück haben. Dann drückt er vielleicht noch alle Augen und alle Innenhaugen zu. Aber muss er nicht. Muss er nicht. Kann es sein, dass er es nicht macht. Das ist Religion. Das ist Denken von Religion. Das ist Gnade im Islam. Da wird alles aufgerechnet und dann am Ende abgerechnet. Gott und sein Sohn Jesus Christus haben keine Religion gestiftet. Religionen haben Menschen gestiftet. Weil Menschen immer denken im Sinn von Leistung und Lohn. Und was Gott anbelangt, ist Gott menschlich gesehen nicht gerecht, sondern er ist gnädig. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Und Martin Buber, ein Religionsphilosoph von vorigen Jahrhundert und auch Jude, der hat gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so wie Religion. Religion verdeckt Gottes Angesicht. Gnade deckt es wieder auf. Nun sagt ja aber die Bibel, darum geht es nämlich dieser Vers von Bonhoeffer weiter. Er sagt, es gibt die Gnade Gottes ist eine skandalöse Gnade, aber es ist keine billige Gnade. Es gibt keine billige Gnade, weil Gott gerecht ist. Und das Gnadengeschenk, was Gott den Menschen gegeben hat, hat ihm selbst alles gekostet. Ihm selbst alles gekostet, nämlich seinen Sohn. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, das reicht mir nicht ganz, ich möchte noch ein bisschen mehr und dann wird Gott sagen, Schätzelein, ich habe nichts mehr in dem Fall. Ich habe alles gegeben für dich. Ich habe nichts. Da könnte man sagen, na gut, du hast dich ja nicht selber gegeben, du hast deinen Sohn gegeben, aber ich spreche zu Eltern und Simon wird es seit 3 Wochen bestätigen, wie das ist. Und die anderen, die dann Eltern werden, werden vielleicht daran denken, einen Sohn oder eine Tochter zu geben, also ein Kind zu geben, ist viel schwieriger, als sich selbst zu geben. Wenn ich wählen müsste, wenn ich in irgendeine Entscheidung meines Lebens kommen würde, wo es heißt, willst du dich selber hingeben und töten lassen oder einer deiner Kinder, dann ist das sicherlich eine dramatische Situation in dem Leben. Aber die Wahl ist überhaupt nicht dramatisch, weil die Wahl ist schon getroffen. Die Wahl ist schon getroffen, wenn ich wählen müsste, mich selbst zu töten zu lassen oder eines meiner Kinder. Wir haben drei Kinder, die uns nicht kennen. Die Wahl ist jetzt schon getroffen. Ich würde nicht eines meiner Kinder opfern. Dann ich selber. Die Wahl ist für mich schon längst getroffen. Und wenn man das Denken hat, gibt Gott noch viel mehr als sich selbst, wenn er seinen Sohn gibt. Versteht ihr, was das für eine Dramatik ist, was Gott uns gegeben hat am Kreuz? Und das hat deine Sünde gekostet und das hat meine Sünde gekostet. Das hat unsere Sünde gekostet. Und weil Gott gerecht ist, es muss bezahlt werden. Und es hat ihm alles gekostet, damit er gnädig sein kann zu dir und zu mir. Damit er gnädig ist. Weil Christus den gerechten Preis bezahlt hat, kann Gott gnädig sein zu uns. Kann er diese menschlich gesehen skandalöse Gnade überhaupt durchführen. Gott kann an uns seine Gnade geben, weil er alles schon bezahlt hat. Gott ist absolut gerecht. Absolut gerecht. Der Preis für Ungerechtigkeit muss bezahlt werden. Das ist Gerechtigkeit. Und Gott kann nur gerecht sein. Aber nachdem er den Preis bezahlt hat, ist Gott gnädig. Zunächst habe ich nochmal das mit dieser Johannesstelle. Und seht ihr, Gnade ist ein Geschenk, das dem Geber alles kostet, dem Geber der Gnade alles kostet und den Empfänger überhaupt nichts kostet. Uns kostet es nichts. Wir müssen nur Ja sagen dazu, zu dieser Gnade. Sagen, ja, ich nehme diese Gnade an. Jesus, was du am Kreuz getan hast, hast du für mich getan. Vor über 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, es ist für mich gewesen. Das ist die Natur von Gnade. Und darum bin ich so gerne Christ. Denn ich kann diese Gnade jeden Tag aufs Neue wieder empfangen. Wir waren voriges Wochenende, also Donnerstag bis Samstag in Stuttgart im Gospelforum und da war ein Gast da, also zur Pastorenkonferenz, da war ein Gast da, Bill Johnson, und der hat gesagt, in dem Zusammenhang, bloß ganz kurz, was er da in Gnade sagt, das habe ich mir gemerkt, er sagte, in 100 Millionen Jahren werden wir immer noch lernen, was Gnade Gottes beinhaltet. In 100 Millionen Jahren werden wir das immer noch lernen, was dieses Riesending an Gottes Gnade bedeutet. Und in 100 Millionen Jahren, hat er weiter gesagt, werden wir wissen, dass alles schon am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Klasse, finde ich das. Wir werden diese Gnade Gottes nie 100% ergreifen können. Mit dem Herzen mehr und mehr. Wir sagen ja manchmal als Deutsche, es muss im Kopf und dann ins Herz rutschen. Manchmal denke ich, es ist genau andersrum, müsste es sein. Es muss mit dem Herz ergriffen werden und dann in den Kopf rutschen. Weil mit dem Herzen können wir es ergreifen, diese Gnade. Mehr wie mit dem Kopf, mit diesen 14 cm hier, mit dem Zeug da drin. Zeigt das uns nicht diese wunderbare Größe Gottes, dass er uns alles schenkt, damit er gnädig sein kann. Und das finde ich so wunderbar an Gott, das geht schon im Alten Testament los, im 1. Mose 12. Vers 1 und vor allem der Vers 3. Ich lese uns das mal vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das sagt er zu Abraham. Und es geht ja immer weiter. Ich bin ein Gott, sagt Gott. Abraham, Isaaks und Jakobs. Er hat eine ganz total ethnische Linie, die er benutzt. Er sagt nicht, ich bin der Gott meiner Kinder, denn da war ja Ismael dabei. Ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Ethnische Linie, woraus dann das jüdische Volk entstanden ist. Und im Vers 3 sieht Gott schon uns Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir, Abraham, sollen alle gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Da hat er uns schon gesehen. Er sieht schon Gott. Ich verstehe, dass Gott das mit laufenden Motoren da ist und sagt, ich will meinen Segen ausgeben. Ich will meinen Segen ausgeben. Ich weiß, dass die Menschen einfach durchdrehen und so, aber ich will diese Gnade ausgeben. Und in Christus Jesus ist das der absolute Beweis, den hundertprozentigen Zugang hat er geöffnet zu seiner Gnade. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine Größe Gottes, die wir gar nicht so begreifen können, gar nicht erfassen können, die uns immer wieder neu geschenkt werden kann bloß. Ich hatte jetzt im Vorfeld gedacht, vielleicht stelle ich eine Frage. Wer möchte denn diese Gnade neu erleben oder noch mehr erleben, wenn er sie schon etwas erlebt? Dann würde ich gerne für diejenigen bitten, also würde jetzt braucht ihr euch noch nie melden, das machen wir dann. Ich wollte euch nämlich bitten, auch aufzustehen. Als Zeichen, Gott, das bin ich. Ich brauche deine Gnade. Und ich stehe ja schon, ich brauche nicht aufstehen, das ist das Gute bei mir. Und es, wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir alles bekommen, was wir uns wünschen. Darum geht es gar nicht. Sondern, dass wir in dieser Gnade leben. Also, in Matthäus 7 sagt Jesus, vergleicht das mit zwei Häusern, wer sein Haus auf Sand baut und wer sein Haus auf Fels baut. Die Häuser sehen, so verstehe ich das, oberhalb des Erdbodens gleich aus. Und dann sagt er, wenn die Stürme kommen, dann wird sich beweisen, auf welchem Fundament das Haus gebaut ist. Jesus sagt nicht, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wird doch Gott gar kein Sturm. Da kriegt ihr alles geschenkt. Überhaupt kein Problem. Er sagt, die Stürme werden kommen. In unserem Leben hier auf dieser Erde wird es Stürme geben. Und ich habe das auch erlebt. Und ich bin überhaupt kein Liebhaber von Sturm. Aber es ist nun mal so. Und dann wird sich beweisen, wo stehe ich? Auf diesem Fundament. Das ist das, was durchträgt. Diese Gnade Gottes, die uns durch Tiefen trägt, aber die auch mit uns die Höhen feiert. Die immer da ist. Darum geht es. Nicht, dass Gott ein Wunschcontainer ist und jetzt wünsche ich mir irgendwie was. Darum geht es nicht. Sondern diese Gnade, dieses Fundament, dass die uns die Stürme, obwohl sie uns entgegenblasen, nicht mehr das machen mit uns, wie sie es vielleicht früher gemacht hatten, wo wir diese Gnade nicht kannten, weil wir in ihm sind. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ich habe das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, überhaupt mit Jesus zusammenzuleben und diese Beziehung zu haben, für mich war Gott immer irgendwie, das war schon irgendeine Kraft, die da irgendwo ist und ich weiß schon, dass es mehr gibt als das, was ich sehe. Aber dass es so eine Beziehung gibt mit dem Schöpfer, dass er das anbietet. Wenn da jemand ist, der sagt, das möchte ich eigentlich nochmal erleben, wenn ihr euch mal ganz kurz meldet, dann habe ich nämlich noch ein Gebet. Wenn ich nämlich keiner meldet, dann brauche ich bloß eins beten. Jetzt bete ich zwei, weil sich Leute gemeldet haben. Und vielleicht kannst du das im Herzen nicht mehr für die Zweiteren jetzt beten, die also die Beziehung mit Gott neu haben wollen oder überhaupt. Und dann diese Gnade. Bitte um Gnade. Vater, danke, dass du so wunderbar bist und dass du der Schöpfer des gesamten Universums uns siehst und mich siehst. Ich habe mein Leben oftmals so in die Hand genommen und spüre doch, ich kriege es doch nicht hin. Ich kriege es selber nicht hin. Ich habe Menschen verletzt, ich habe Sünde begangen. Ich kriege es nicht hin. Aber ich weiß, dass du sagst, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dass du am Kreuz von Golgatha sagst, ich habe es für dich getan. Die Schuld ist bezahlt, wenn du es annimmst. Und ich möchte gern diese Schuld annehmen, Vater. Ich möchte sagen, ja, ich bin schuldig, aber ich werfe es auf dich. Du bist der, der alles tragen kann. Du bist der, der den Preis bezahlt hat, dass ich jetzt dein Kind sein kann. Du sagst in deinem Wort, du gibst uns, wenn wir das sagen, das Recht, dein Kind zu sein. Nicht eventuell und so, sondern du sagst uns, du darfst mein Kind sein. Danke dafür, Vater, dass das möglich ist. Und ich bitte dich, dass du uns und dass du mich führst durch den Heiligen Geist in meinem Leben, neue Prioritäten setzt, mir klar machst, was ich vielleicht ändern muss, Ich weiß, du machst es liebevoll, Vater. Und ich bitte dich jetzt für meine Geschwister, auch für die neuen Geschwister, dass du so liebevoll mit ihnen umgehst, wie du das auch mit mir machst und immer noch machst. Hab Dank dafür, Vater. Und wir wissen, Gnade ist etwas Erstaunliches, was unser Gerechtigkeitssinn, unsere Logik total schwerfällt. Doch du, Herr, bist anders. Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes. Ich danke dir für diese Gleichnisse aus dem Reich des Himmels. Ich danke dir dafür, dass du eben selbst dieses eine Schaf suchst, bis du es gefunden hast. Wie wunderbar ist das, denn darum darf auch ich bei dir sein. Lass uns für diese Gnade immer wieder im Alltag dankbar sein. Lass uns diese Gnade mehr und mehr finden. Lass unsere Familien, unsere Gemeinden, unsere Hauskreise, dort wo wir sind, gnadenvolle Bereiche sein, wo Menschen angezogen werden, egal was sie denken, egal was sie glauben. Deine Gnade. Und schenk uns immer mehr und mehr und mehr diese Gnade ins Herz. Lass uns mit dem Herzen deine Gnade immer wieder neu, jeden Tag neu empfinden. Und wir wissen, es ist alles in deinem Reich ein Geschenk. Danke, dass wir es nicht verdienen müssen, sondern dass wir es geschenkt bekommen dürfen von dir, Vater. Was bist du für ein großer Gott? Vater, wenn ich darüber nachdenke, dann treibt es mich zu einem spontanen Ewigkeitslobpreis. Lass uns das auch wirklich tun, dich loben und preisen mit allem, wie wir sind in unserem Alltag, weil wir in deiner Gnade leben. Und wenn das nicht wäre, was sollten wir dann tun? Danke dafür, Vater, dass du so liebevoll, dass du so gnädig bist. Menschlich nicht zu verstehen, aber göttlich absolut die Wahrheit. Hab Dank dafür. Amen.